was mich eigentlich am Ende auch so begeistert hat für Spotify, war deren Glaube an die Trennung von Redaktion und Werbung. Wenn heute kannst du ja mal lesen und hören, dass die Leute sonst was für Verschwörungstheorien aufwerfen, dass jetzt irgendwie die Major-Labels da einen riesen Einfluss hätten auf die Gestaltung der Playlisten und so. Und da kann ich halt eben ganz klar sagen, aus meiner Perspektive, als jemand, der dort lange Jahre gearbeitet hat, das ist definitiv nicht so. Ich glaube, dass wir weg müssen von dieser Datenfixierung und uns wieder was trauen müssen. Ich glaube, die Labels müssen KünstlerInnen sein, an die sie glauben, die anders sind, die mutig sind und die was Neues machen. Und nicht eben schon mit dem fertigen Datenpaket kommen und ne, schon erfolgreich sind und schon in den Playlisten stattfinden und so weiter, sondern ne, das ist mutlos. Das kann irgendwie jeder. Musik und Kunst hat für mich irgendwie auch immer, also die Förderung davon, da muss es so eine Kraft geben am Anfang, wo Leute einfach aus purem Glauben daran Energie reinstecken. Ich finde, Musik darf mehr als entertainen. Und da sind wir vielleicht so beim Kern dieser Diskussion. Musik ist zu Entertainment geworden. Für mich ist Musik immer noch Kunst. Und das ist etwas, wofür ich auch wirklich kämpfe und was mir sehr stark am Herzen liegt.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
Im ersten Teil des Interviews mit Stefan Kunze habt ihr schon gehört, wie er sich in Musik verliebt hat. Wie er sich gegen die Karriere als Anwalt und für die Karriere als Musikjournalist entschieden hat. Jetzt erfahrt ihr, warum er nach knapp 6 Jahren als Juice-Chefredakteur aufgehört hat. Es geht um Stefans Zeit als Artist-Manager, in der er zum Beispiel mit Gerard, Weekend, Pimpf und Megalo zusammengearbeitet hat und seine Arbeit als Redakteur bei Spotify. Wir sprechen außerdem über die Entwicklung der Musikindustrie und die Zahlengetriebenheit. Wie Stefan Musik hört und was er neben seinem Kultur- und Musik-Newsletter Zen Sounds eigentlich noch macht. Lasst bitte eine Bewertung auf Spotify und folgt Thema Takt, um auch die nächsten Interviews zu hören. Unterstützen könnt ihr meine Arbeit unter paypal.me/thematakt. Alle Links findet ihr in der Beschreibung. Jetzt aber viel Spaß mit dem Interview. Also du hast dann bei der Juice aufgehört. Gab es da irgendwie einen Grund oder war dann tatsächlich die Stelle bei Spotify ausgeschrieben? Du hast dich darauf beworben bekommen und gesagt, so jetzt bin ich weg.
Nee, das war es nicht. Zwischen meinem Ende bei der Juice und dem Beginn bei Spotify lagen über 3 Jahre.
Ach krass.
Ja, nee, ich habe bei der Juice aufgehört, weil ich es einfach nicht mehr, ich konnte es nicht mehr machen. Es war ein Bündel von Gründen. Es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Es hat mir nicht mehr die Erfüllung gegeben. Teilweise hat es sicherlich auch mit dem Druck in der Rolle zu tun und mit den negativen Vibes, über die wir so ein bisschen gesprochen haben auch. Das kann man eine Zeit lang gut aushalten und Menschen, die vielleicht ein bisschen anders gepolt sind als ich, auch länger. Aber es war irgendwie so das Gefühl von, es reicht jetzt. 5,5 Jahre habe ich es gemacht. Vor mir war David, der hat es auch 5,5 Jahre gemacht. Davor war Chris Maroon, der hat es 5 Jahre gemacht. Irgendwie ist das anscheinend so ein Turnus, wo es dann irgendwie reicht. Und ich hatte auch irgendwie Lust, andere Sachen zu machen und mich auszuprobieren, weil ich wollte gern mehr, noch nicht dichter an die Musik ran. Ich wollte gern Künstler managen, ich wollte gerne vielleicht ein eigenes Label machen. Also ich hatte viele Ideen und Träume und Vorstellungen, die ich realisieren wollte, jenseits von der Juice. Und das habe ich dann die nächsten 3 Jahre auch gemacht und umgesetzt. Also ich war dann 3 Jahre lang selbstständig als teilweise freier Autor eben, wie vorher auch, für viele Magazine und Zeitungen. Also ich habe dann angefangen, für die Taz viel zu schreiben, zum Beispiel in Berlin, die Tageszeitung. Für den Musikexpress einiges gemacht und andere Medien noch. Und dann habe ich aber eben auch selber eine kleine Agentur gegründet mit meiner damaligen Frau zusammen. Und wir haben Künstler gemanagt, auch vor allem Rapper tatsächlich. Und ein kleines Label gemacht dazu, wo wir auch Veröffentlichungen von den KünstlerInnen, die wir gemanagt haben, aber auch anderen KünstlerInnen gemacht. Also im Prinzip haben wir so eine kleine Zelle aufgebaut, wie das heute ja, glaube ich, auch ganz üblich ist, dass ne, so Manager mit ihren KünstlerInnen zusammen so kleine 360-Grad-Agenturen bauen. Das sieht man jetzt eigentlich sehr viel und das haben wir da in der Zeit auch schon gemacht.
Hardworking Class war das, ne?
Genau, Hardworking Class war der Name davon. Den Namen erdacht hat sich Amadeus Thüner, den man auch kennt, wenn man aus der Branche kommt.
Habe ich auch schon zu Sneakern interviewt vor geraumer Zeit.
Genau, Amadeus hatte irgendwie immer, der hatte sich diesen Slogan so ausgedacht und hat den immer so rumgeworfen, hat den auch so in, ich glaube so in E-Mails als Signatur gedroppt und so. Und dann, ich fand den irgendwie sehr cool und dann haben wir ihn nochmal gefragt, ob wir den als Firmennamen nehmen dürfen. Ja, und das haben wir eben gemacht. Dreieinhalb Jahre lang hat auch, das war auch eine irre Erfahrung, viel Spaß gemacht, viel erlebt mit KünstlerInnen. Ich bin auch da noch so sehr Groundwork-mäßig mit den KünstlerInnen teilweise eben auch als Tourmanager mit auf Tour gefahren und zu Festivals und habe eben sehr unterschiedliche Stadien auch betreut. Also ne, Leute, die bei Major Labels gesigned waren, Leute, die komplett independent waren, Leute, die am Anfang ihrer Karriere standen oder auch welche, die eigentlich sich komplett nochmal gelauncht und gerebrandet haben. Da eben speziell Megalo, der war so, würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich der Künstler, mit dem wir angefangen haben und auch die die längste Zeit zusammengearbeitet haben, sehr große Erfolge hatten und einfach eine sehr schöne Zeit auch erlebt haben. Und der hatte ja eigentlich vorher schon eine kleine Karriere gehabt, als Rapper in Berlin und hat auch, hatte schon einen Namen. Die meisten wussten, wer er ist. Aber er hat halt nie so richtig diesen kommerziellen Erfolg auch gefunden oder so vielleicht auch sich als Künstler noch nicht so richtig gefunden gehabt. Und wir haben dann ja gemeinsam mit ihm auch daran gearbeitet, eine schlüssige Künstlervision und Persona zu entwickeln. Wurde dann ja bei Max Herre gesigned auf dem Label und hat ein paar Jahre dort Musik veröffentlicht.
Also ihr habt quasi mit Megalo in dieser Zwischenzeit gearbeitet, dadurch, dass Shirin Kürten, weil deine Partnerin damals schon noch Promo gemacht hat, oder wie kam das? Also ich habe jetzt gar nicht so mitbekommen, dass da so der Zwischenschritt, ich glaube, da war er dann schon bei Nesola, da habe ich dann gesehen, dass er wieder Musik veröffentlicht, davor war seine EP so, die Monster-EP irgendwie so das, okay, ciao, ich bin raus, und dann irgendwie war er dann doch wieder da, was mich überrascht hat, auch positiv,
ja.
Aber wie war so dann die Zwischenzeit oder wie seid ihr überhaupt auf dann andere Künstler, aber auch auf ihn zugegangen und habt gesagt, hey, wollen wir nicht versuchen, da irgendwie nochmal was rauszubringen?
Also das mit Megalo, das kam so zum Ende meiner Juice-Zeit, da wusste ich schon, dass ich aufhören werde, und dann kam das über einen privaten Kontakt. Also ich hatte einen guten Freund, der aus Freiburg kam und dort zusammen mit seinem DJ und Producer Ganyan Stallion aufgewachsen war, und dann irgendwie über diese Connection haben die uns angesprochen und gesagt, hey, du hörst doch jetzt da auf und so, was macht ihr denn? Und Megalo, ne, wir haben ja diese Monster-EP und wir wollen die irgendwie droppen, aber wir wissen nicht wie. Und eigentlich will Megalo auch aufhören mit der Musik und er ist total frustriert und so. Und dann haben wir uns getroffen und er hat uns die Musik gezeigt, und ich habe da schon zu ihm gesagt, als ich die Monster-EP gehört habe, ich schon gesagt, du kannst nicht aufhören, das geht nicht. Du hast noch viel zu sagen und zu geben. Und ich glaube, das hat ihm auch also nicht, dass ich das gesagt habe, aber alleine, dass er dann wieder ein neues Team gefunden hat. Ne? Er hat dann ja sein Management eben gewechselt, als er dann zu uns gekommen ist. Und wir haben ihn dann eben zu Nesola mitgebracht auch. Also er kannte Max Herre schon, weil die beiden Kinder im ähnlichen Alter haben und die beim Elternabend dann mal sich irgendwie kennengelernt haben. Aber so die ganze geschäftliche Connection, die kam dann eben über uns und Götz Gottschalk, der mit Max Herre damals zusammengearbeitet hat. Und das haben wir dann alles in die Wege geleitet und da eben die nächsten zwei Alben mit ihm betreut und gemacht. Es war eben Endlich Unendlich und Regenmacher. Die beiden Platten haben wir sozusagen an seiner Seite mit ihm gemacht. Und ich bin nach wie vor total stolz auf die Platten, finde die auch sehr gut. Und Megalo für mich einfach, ja, einer der besten Rapper, die es jemals auf Deutsch gegeben hat, wahrscheinlich, vielleicht der beste Rapper, nach wie vor für mich technisch, inhaltlich, also auf einem Level, wo ganz wenige mithalten können, in meinen Augen.
Ja, sehe ich auch so. Ich habe den viel gelobten Artist Megalo gefragt, wie er die Zeit damals erlebt hat.
Stefan und Shirin, das waren die frühen Tage. Ich muss so ich würde sagen 2009, 2010 oder so. Vielleicht sogar ein bisschen früher kennengelernt. Da war Stefan noch Chefredakteur bei der Juice. Und ich hatte damals noch mein Label Level 8. Das war gerade, hatten wir gerade eingestampft. Und dann war ich quasi so in einer Transitionsphase. Und auf der Suche nach einem Deal. Und im Endeffekt mit Stefan und Shirin und Chris war noch dabei im Team, habe ich dann den Deal bei Max Herre und Nesola unterschrieben 2013.
Stefan war immer ein richtig korrekter Mensch. Also seit ich ihn kennengelernt habe, immer korrekt gewesen. Und was mich an ihm besonders fasziniert hat, war seine große Liebe und sein Verständnis für diese Hip-Hop-Kultur. Da gibt's auf jeden Fall nicht so viele, wo das so tief geht. Und das hat uns, glaube ich, immer verbunden.
Megalo war auch schon im Thema Takt-Interview, das verlinke ich euch in der Beschreibung. Jetzt geht's weiter mit Stefan.
Das war dann so eine der Säulen, auf die er unsere kleine Zelle so gefußt hat. Ne? Wir haben dann verschiedene andere Managements übernommen.
Gerard habt ihr gemacht, ne?
Gerard haben wir gemacht. Mit Gerard auch Platten veröffentlicht. Blausicht kam bei uns auf dem eigenen Label raus. So ein Nachfolgealbum Neue Welt auch. Wir haben mit Weekend gearbeitet, der bei Chimperator gesigned war. Wir haben mit Lance Butters gearbeitet, der war bei 4Music gesigned zu der Zeit noch. Wir hatten bei uns auf dem Label Audio 88 und Yesin. Die haben ihr normales Samtalbum bei uns veröffentlicht auf dem Label und haben noch ein paar so Newcomern gearbeitet. Pimpf zum Beispiel, der ist ja heute jetzt wieder, ne, gerade in aller Munde, auch relativ erfolgreich, was mich total freut, weil gerade gesehen, dass er da jetzt irgendwie voll am Start ist gerade. Wir haben damals mit ihm sein allererstes Album gemacht, Memo, ihn so ein bisschen in seinen ersten Schritten betreut. Ja, und da gab es noch ein paar andere, mit denen wir gearbeitet haben, aber das war so das grobe Setup. Tolle Zeit.
Okay, und dann hast du aber da auch irgendwann gesagt, das ist nicht mehr so ganz meins? Oder wie kam dann, war dann der Schritt Spotify oder kam noch was dazwischen?
Nee, ja, also wie das Leben so spielt, ich habe ja schon gesagt, dass Sherin Kürten meine Ex-Frau ist. Das heißt, wir haben uns irgendwann getrennt. Und dann ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, kann man eine Firma gemeinsam weiterführen, wenn man persönlich jetzt als Paar nicht mehr zusammen ist und ohne das, also ne, wir sind bis heute in guten Kontakt und verstehen uns auch gut, aber wir haben dann entschieden, dass das für uns keinen Sinn macht, gerade zu der Zeit und haben dann eben das Label und die Agentur aufgelöst. Und gerade in dieser Zeit bekam ich eine Anfrage rein von Spotify, dass die eben jemanden suchten für die deutsche Musikredaktion, der sich da um verschiedene Themen kümmern sollte, unter anderem auch deutschen Hip-Hop, weil das eben, das war 2016 und da kam gerade das erste Palmos Plastik auch gerade raus und das war ja schon total erfolgreich und die sahen halt so, ne, dass da auf jeden Fall ein Bedarf besteht, im deutschen Markt auch irgendwie diese Musik abzudecken und da mehr zu machen. Und da wurde ich eben angesprochen als einer von vielen Leuten, wie ich im Nachhinein erfahren habe. Das war wirklich so Headhunting. Da haben viele Leute eben plötzlich Mails bekommen und dann gab es einen krassen Bewerbungs- und Auswahlprozess, was ich so gar nicht kannte bis dahin, weil es ja so eine Startup-Firma war und dann musste man auf einmal 1000 Interviews führen und irgendwie nach Amsterdam fliegen und meinen künftigen Chef kennenlernen und dies und jenes und dann, ja, habe ich die Stelle bekommen und habe dann die nächsten 5,5 Jahre bei Spotify gearbeitet. Zunächst in der deutschen Musikredaktion, wie gesagt. Das war so die ersten 4 Jahre, würde ich sagen, 3,5, 4 Jahre. Und dann habe ich halt aufgrund auch, glaube ich, meiner Erfolge im deutschen Markt, habe ich dann eine Beförderung bekommen und mich intern auf eine höhere Stelle beworben und wurde dann Global Editorial Lead. Und das habe ich dann auch nochmal 1,5 Jahre ungefähr gemacht. Und dann habe ich Spotify wieder verlassen.
Gab es denn irgendwelche Parallelen? Weil Redaktion klingt ja erstmal gleich, aber an sich macht man ja was ganz anderes als jetzt in einer Juice-Redaktion, oder?
Ja, das habe ich auch am Anfang nicht verstanden und konnte das auch nicht so richtig einschätzen, was das eigentlich bedeutet. Ich fand erstmal die Aussicht toll, bei so einer aufstrebenden Firma zu arbeiten und auch die Möglichkeit, einfach eben was anderes zu machen. Ne? Also wie gesagt, privat hatten sich da eben die Sachen so ergeben, wie es war. Und dann war das einfach eine Möglichkeit für mich zu sagen, okay, ich ziehe hier einen Schlussstrich, fange was Neues an, lerne auch was Neues. Ich habe irre viel gelernt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht wahnsinnig viel Ahnung vom digitalen Musikgeschäft, muss man sagen. Das hat mich jetzt nicht unbedingt dafür qualifiziert.
Aber du hattest schon irgendwie Spotify oder ähnliches oder hast du bis dahin noch alles auf Platten und CD gehört?
Nee, ich war so ein Downloader, ne? Ich habe viel Downloads gekauft, viel digitale Musik gekauft. Platten und CDs war da schon so ein bisschen vorbei bei mir. Und ich hatte auch einen Spotify-Account, aber ich war noch nicht so krass drin und ich hatte jetzt auch noch nicht irgendwie genau gecheckt, was die alles jetzt da machen mit Playlisten und so weiter. Das habe ich dann eigentlich erst alles dort gelernt. Und genau, Redaktion, ich habe da auch viel mit denen dann drüber geredet, was das eigentlich konkret bedeutet. Und dann haben sie mir eben auch erklärt, dass das vor allem mit den Playlisten zu tun hat. Dass das so deren Sicht von Editorial ist. Also ich habe es dann für mich so übersetzt, weil ich kannte ja die entsprechenden Jobs beim Radio. Da heißt das dann meistens Programming oder ne, so, ne? Und das ist eigentlich viel dichter an dem. Also die Musikredaktion bei Spotify oder einem anderen Streamingdienst ist, finde ich, relativ ähnlich wie beim Radio, beim herkömmlichen. Ne? Man schreibt nicht über Musik, so wie man das jetzt vom Magazin her kennt, sondern man hört jeden Tag Musik und trifft Entscheidungen über die Platzierung von Musik, eben in Playlisten zum Beispiel. Und man ist auch in viele andere Prozesse in der Firma eingebunden, die in irgendeiner Form mit Musik zu tun haben. Aber immer aus so einer redaktionellen Perspektive. Also was mich eigentlich am Ende auch so begeistert hat für Spotify, war deren Glaube an die Trennung von Redaktion und Werbung. Und das habe ich halt beim Magazin auch immer ziemlich hochgehalten und fand das sehr wichtig, dass man eben eine redaktionelle Unabhängigkeit behält und Redaktion und Werbung getrennt werden und nicht zu stark vermischt werden. Und bei Spotify gab es eben auch so diesen Glauben daran, dass die Industrie nicht zu viel Einfluss auf die redaktionelle Gestaltung haben sollte. Ne? Und wenn heute kannst du ja mal lesen und hören, dass die Leute sonst was für Verschwörungstheorien aufwerfen, dass jetzt irgendwie die Major-Labels da einen riesen Einfluss hätten auf die Gestaltung der Playlisten und so. Und da kann ich halt eben ganz klar sagen, aus meiner Perspektive, als jemand, der dort lange Jahre gearbeitet hat, das ist definitiv nicht so. Sondern es wird eine redaktionelle Unabhängigkeit hochgehalten. Die Musikredaktionen bei Spotify zumindest agieren sehr unabhängig und können sehr frei entscheiden, was sie machen und was sie unterstützen.
Ist ja auch unabhängiger geworden, ne? Also immer dezentralisierter, ne? Dass es halt weniger von du kennst wen bei Spotify, der dich in eine Playlist packen kann, zu bitte benutz ausschließlich dieses Formular, um dich zu bewerben. Ist ja immer mehr in diese Richtung, also schon Demokratisierung, ne? Und nicht Vetternwirtschaft, sag ich mal, gegangen, oder wie würdest du das sagen?
Ja, glaub schon. Also natürlich, zu Beginn war das viel noch so dieses, da gab es eben nicht so richtig Prozesse, sondern man musste irgendwie in Kontakt treten mit der Redaktion und den Leuten über Bande teilweise, um eben überhaupt ne, die Musik zu den Leuten zu bringen, die dann diese Entscheidungen treffen können. Und dann wurden Prozesse aber relativ schnell eingeführt. Ich glaube schon 2017, 18 wurde dann ja Spotify for Artists schon auch in der heutigen Form gelauncht, dass man schon dann anfangen konnte, eben Songs zu pitchen und so weiter. Und natürlich gab es weiterhin auch Gespräche zwischen Redaktion und Industrie, aber das wurde bei Spotify auch immer sehr, da wurde stark darauf geachtet, dass diese Nähe nicht zu stark wird und dass da eher auch immer noch vielleicht eine, es gab zum Beispiel noch ein zweites Team, Artist and Label Partnerships, das so ein bisschen agiert hat als Kontakt zur Industrie. Die haben mit Managern gesprochen, mit Plattenfirmen und so weiter. Die waren aber nicht direkt selber in der Redaktion und haben über Playlist-Platzierung entschieden, sondern dadurch gab es immer noch so ein kleines bisschen eine Unterscheidung auch. Und ich glaube heute, ich kann es ja heute auch nur aus der Distanz sehen, weil ich jetzt schon über 2 Jahre nicht mehr dort arbeite, aber ich habe das Gefühl, dass die sehr unabhängig nach wie vor agieren und die RedakteurInnen selbst sich da eigentlich sehr bedeckt halten. Und das ist auch die Policy von Spotify.
Mhm. Aber das Cover, war das noch eine Parallele mit Juice, dass du dann da Einfluss drauf nehmen konntest, was sich da anbietet, oder war das wieder ein anderes Team?
Nee, das war schon bei uns und natürlich, da kam schon so dieses Déjà-vu-Element, dass plötzlich, dass man dann irgendwie in dieser Situation war, es ist irgendwie eine starke Woche und am Freitag veröffentlichen 5 Top-KünstlerInnen ihre neue Single. Aber du hast nur ein Cover für deine Hauptplaylist, die du halt irgendwie kuratierst. Und dann musst du natürlich eine Entscheidung treffen. Und dann bist du wieder in der gleichen Rolle wie als Gatekeeper bei der Juice oder bei anderen Medien, ne? Natürlich, auf eine gewisse Art und Weise. Und dann gibt's auch wieder die üblichen Diskussionen und negativen Vibes und deswegen ist es schon auch, also es hat auf jeden Fall einen Sinn, dass man sich da als Redakteurin ein bisschen abkapselt von diesen Prozessen und der Industrie.
Wie viel Musik hast du denn da so ungefähr gehört? Also das wurde dann ja wahrscheinlich jedes Jahr mehr, würde ich jetzt mal denken, dass du irgendwie hier oder ja. Ich weiß ja gar nicht, wie man da überhaupt anfängt. Ne? Mittlerweile, wie du sagst, da gibt es ja die Prozesse und man hat dann ja wahrscheinlich die ganzen Einreichungen, die du dir dann alle durchhören kannst. Aber wenn es das damals noch gar nicht so gegeben hat, dann wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen weniger gewesen sein. Ne? Aber wie hat sich das so entwickelt und auch wie du Musik dann gehört hast, also auch gerade die Musik. In einem Interview sagst du, dass du auch da dann natürlich nicht den ganzen Song unbedingt gehört hast, sondern halt irgendwie 30 Sekunden und dann wo ist die Hook und so weiter. Ja,
es wurde tatsächlich immer mehr, ne? Das ist ja auch die Realität. Das kann man ja anhand von Zahlen sehen, dass sozusagen immer mehr Songs hochgeladen werden pro Woche auf den Plattformen. Und das war dann irgendwann halt auch so, zu Beginn hatten wir vielleicht noch so den Anspruch, in den Genres, die wir irgendwie betreuen, alles, was neu ist, irgendwie zumindest mal kurz reinzuhören. Und das ist natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt dann nicht mehr möglich, weil es einfach viel zu viel ist. Also du kannst halt du kannst nur eine begrenzte Zahl von Songs pro Woche hören. Das waren auf jeden Fall Hunderte. Das kann ich sagen, weil ich ja auch wirklich querbeet kuratiert habe. Also ich habe Playlisten betreut im Hip-Hop, im Indie, im Rock, im elektronischen Bereich, in der Klassik, im Jazz, in sagen wir mal so Bereichen wie das, was man bei uns so Lean Back nennt, also Meditation, Wellness, Lo-Fi Beats, Work, Chill, diese ganzen Funktionen. Von daher wäre es für mich natürlich völlig unmöglich gewesen, da alles zu hören, was rauskommt, das geht gar nicht. Und deswegen musst du so ein bisschen priorisieren. Da gibt es natürlich verschiedene Filterfunktionen und auch dann wieder einen gewissen Industriefilter. Das kann man natürlich nicht komplett von der Hand weisen, dass bestimmte Songs eher auf deinem Radar landen, wenn sie dann vielleicht nochmal von der Industrie irgendwie geflaggt werden oder eine Priorität von einem großen Label sind oder so. Ne? Das kann man jetzt nicht komplett ignorieren. Und gleichzeitig ist das ja auch ein Relevanzkriterium. Also, das heißt nicht, dass ein Song gut ist, wenn er bei einem Major erscheint, auf gar keinen Fall. Aber das heißt auf jeden Fall, dass da irgendwelche Leute mal entschieden haben, dass sie daran glauben und dass irgendwie da ein bisschen Geld hinterstecken und so. Und dann macht es schon Sinn, da vielleicht auch mal reinzuhören. Und gleichzeitig haben wir uns immer bemüht, auch völlig unbekannte Sachen anzuhören, auch in die ganz niedrigen Artist-Tiers reinzugehen mit wenigen monatlichen Hörern und zu schauen, ne, ist da irgendwas, was spannend ist, was man vielleicht irgendwie entdecken kann. Weil das ist natürlich immer das auch was Tolles gewesen, wenn du irgendwas findest, was vielleicht wirklich noch sehr wenige Menschen kennen und durch eine Playlist-Platzierung kannst du es einem größeren Publikum zugänglich machen. Also ich finde es manchmal interessant, dass sozusagen unterstellt wird, Menschen, die in solchen Positionen arbeiten wie ich, hätten so einen Drang zum Gatekeeping, während in Wahrheit uns ja ganz viel daran liegt, Musik breiter zugänglich zu machen und Leute auf Musik aufmerksam zu machen, die wir toll finden. Also das ist immer mein Antrieb gewesen. Seit ich zurückdenken kann, ging es mir immer darum, Musik zu finden, die ich toll finde, die mir irgendwas gibt und das anderen Menschen nahezubringen und nicht irgendwie Kanäle zuzumachen oder Türen zu schließen. So, das ist halt was denklogisch passiert und notwendig ist, aber das ist nicht der Antrieb. Das kann es auch nicht sein.
Hm. Ja, es ist aber ja natürlich so die Grundschwierigkeit bei, ich sag mal, wenn man jetzt sagt, das hier ist eine Hip-Hop-Playlist, die soll dir irgendwie das zeigen, was relevant ist an Hip-Hop. Ist ja auch beim Radio dasselbe. Oder ich habe halt irgendwie französischer Rap eine Playlist. Und dann zu überlegen, okay, sind da jetzt Leute drinne, die das auch hören, einfach um wirklich so ein bisschen wie die Juice damals, was da auf dem Cover war, war ja relevant. Ne? Also ist heutzutage natürlich auch viel, viel schwieriger zu definieren, was hat eine Relevanz, nur weil es irgendwie Insta-Follower hat oder weiß ich nicht was. Es ist halt, ne, was ist wirklich wichtig, worüber sprechen vielleicht Leute auch außerhalb von der Internetblase oder so. Und da dann zu überlegen, was muss da rein, wie du sagst, ne, weil es ein Major ist und dadurch schon alleine irgendwie eine größere Reichweite bekommt, also ein Haftbefehl, wenn er ein neues Album hat oder so, wenn er jetzt keinen einzigen Song in einer Hip-Hop-Playlist haben sollte, ist halt irgendwie auch falsch, weil eigentlich muss man den Leuten ja schon zeigen, guck mal, der hat ein neues Album, hier ist ein Teil, ne? Und dann aber gleichzeitig wahrscheinlich bei den meisten Playlists 50 Platzierungen trotzdem noch so ein paar Leute zu finden, die vielleicht sogar nicht mal 1000 HörerInnen haben, wo man sich vielleicht allein deswegen schon, wie du auch in einem Blogpost fragt, ne, wo man sich dann fragt, okay, wenn der so wenig HörerInnen hat, kann das überhaupt gut sein oder ist das nicht alleine schon schlecht gemischt und ob man das nicht mit einem anderen Ohr hört? Also stelle ich mir auch super, super schwierig vor, das irgendwie so zu machen, dass man am Ende auch sagen kann, man hat einen guten Job gemacht, ne? Außer man guckt sich die Statistiken an und sieht, die Leute haben irgendwie alles durchgehört und selbst dann weiß es ja eigentlich nicht.
Ja. Das stimmt alles, was du sagst. Und gleichzeitig ist es ja auch irgendwie eine interessante Herausforderung und irgendwie eine tolle Aufgabe, sich dem zu stellen. Mhm. Und dass man, ich weiß nicht, also wenn man sich bemüht und es versucht, so gut wie möglich zu machen und da irgendwie auch seinen Werten treu bleibt, dann ist für mich eigentlich irgendwie alles in Ordnung. So, also ich habe jetzt nie da jetzt ein Schuldgefühl gehabt, wo ich gedacht habe, oh, ne, spiegelt das jetzt wirklich 100% das wieder? Man muss auch sagen, das Kuratieren bei Spotify ist ja extrem datengetrieben. Ne? Das heißt, du hast als Redakteurin einen relativ kleinen Horizont, wo du frei entscheiden kannst, nehme ich einen Song in eine Playlist auf oder nicht. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du das entschieden hast, entscheiden ja eigentlich nur noch Daten. Ne? Also dann guckst du dir eigentlich jeden Moment Daten an, die dir dann signalisieren, ist der Song da richtig oder nicht. Bei Spotify haben wir immer gesagt, die HörerInnen sprechen mit uns durch die Daten. Ja? Man kann jetzt also sagen, dass das kein richtiger Ansatz ist und ich bin heute auch nicht mehr so ganz, ne, sicher, ob das jetzt irgendwie zu einer Diversität in der Musiklandschaft führt oder eher zu einer Homogenisierung. Und so. Also da kann man auf jeden Fall drüber diskutieren, nur so ist es eben. Und so, das ist die Marschrichtung, die dort redaktionell gefahren wird. Und deswegen hat es immer sehr viel damit zu tun, das Richtige für die HörerInnen zu machen. Und das ist nicht immer dasselbe, was die Industrie will oder natürlich auch, was die KünstlerInnen wollen. Ne? Und deswegen musst du dich als Redaktion davon auch möglichst unabhängig machen, weil du bist eigentlich primär den HörerInnen verantwortlich, dieser Playlist. Und wenn die sagen, der Song, der gefällt mir da nicht, der soll da nicht hin, ich skip den, dann musst du eigentlich auch handeln, weil du bist den HörerInnen verpflichtet. Ne? Wenn du beim Radio arbeitest und du spielst einen Song und da rufen halt irgendwie jedes Mal 10 Leute an und sagen, ey, der Song ist so schrecklich, hört mal bitte auf, den zu spielen. Dann wirst du ja auch nicht sagen, nee, aber ich finde den toll und der bleibt jetzt hier in der Playlist. Sondern ne, das ist halt, da konnte man auch, glaube ich, bei einem Printmagazin oder so noch ein bisschen unabhängiger agieren. Wir haben nicht so ein direktes Feedback bekommen. Im Sinne von Daten nicht, aber auch nicht im Sinne von jetzt LeserInnen-Feedback. Also die paar Leserbriefe, die da irgendwie mal reingetrudelt sind. Wir haben jeden Monat sehr frei unser Heft gestaltet nach unserer Vorstellung. Und dann hat man natürlich am Ende gesehen, wie verkauft es sich. Aber ob das jetzt direkt korreliert mit bestimmten Inhalten im Heft oder so, das kann man ja auch nie so genau sagen. Das weiß man gar nicht. Man kann wahrscheinlich relativ klar bei einem Heft sagen, das Cover und wer auf dem Cover ist, hat einen Einfluss auf die Abverkäufe. Ganz klar. Und bei einer Playlist hat wahrscheinlich das Cover einen Einfluss auf, wie viele Leute klicken da mal drauf oder schauen sich das mal an. Aber du hast dann ja sehr, sehr detaillierte, kleinteilige Daten zur Verfügung, die dir genau zeigen, welcher Song wird wie oft geskippt, welcher Song, wie lange hören die Leute welchen Song und so weiter. Und dann weißt du einfach, was zu tun ist. Wenn du eine Zeit lang in der Redaktion im Streaming-Bereich arbeitest, kannst du diese Daten lesen und interpretieren. Und dann ist das eigentlich ein Job, der gar nicht mehr so viel mit deinem persönlichen Geschmack oder so etwas zu tun hat.
Und das hat dir dann gefehlt, dass dein persönlicher Geschmack da nicht mehr so ein großes Gewicht hatte?
Nee, das war jetzt nicht der Grund, warum ich bei Spotify aufgehört habe. Zumal ich ja schon mit der internen Versetzung auf die globale Stelle dann gar keine Playlisten mehr kuratiert habe selbst. Okay. Ich bin dann in eine Management-Position gekommen, wo ich ein Team geleitet habe. Da in dem Team waren dann noch sehr viele Menschen, die auch selber Playlisten kuratiert haben, aber ich selber dann nicht mehr. Und ich muss auch sagen, das war zwar cool, aber Playlisten kuratieren ist auch, also es ist was Schönes, weil es ist was sehr Meditatives auf eine Art und Weise. Ja, stundenlang vorm Rechner sitzen mit dem Kopfhörer auf und Songs von oben nach unten schieben und andersrum. Aber es ist auch ein bisschen monoton auf Dauer. Da würden mir, glaube ich, die meisten KollegInnen zustimmen, wenn es jetzt nur das wäre. Ne? Also zum Glück hat der Job ja auch noch andere Teile, aber das ist eben ein wesentlicher Teil. Und wenn man das mal so ein paar Jahre gemacht hat, ja, dann ist auch gut, glaube ich, so. Also ich meine, ich habe schon wirklich Tendenzen und so weiter, die dem sehr zuträglich sind in meiner Persönlichkeit.
Du hörst gern Musik, ja?
Ich höre gern Musik, ich bin sehr introvertiert, ich bin gern für mich, ich schirme mich auch gerne ab von der Außenwelt so ein bisschen. Das hat vieles irgendwie mit, ja, eben mit meiner Persönlichkeit so zu tun, dass ich für diesen Job, glaube ich, ganz gut geeignet war. Aber dennoch, nach einigen Jahren ist dann einfach auch genug, das reicht dann. Aber das habe ich auch schon vorhin gesagt bei der Juice, wahrscheinlich bin ich auch einfach so veranlagt, dass ich alle paar Jahre irgendwie immer mal was Neues machen muss und was Neues brauche. Ich wechsle eben auch, wie man jetzt ja merkt, an dem Interview immer mal zwischen der Festanstellung und dann wieder freiberuflich oder selbstständig tätig sein. Also für mich hat es total einen roten Faden, mein Leben und meine Geschichte, weil es irgendwie alles für mich immer um dieselben Sachen geht. Aber für Externe, die so mich ansprechen, und das war auch was du ja im Vorfeld zu diesem Interview mit mir gesagt hattest, wirkt das manchmal überhaupt nicht kohärent oder es wirkt so, als wenn ich irgendwie komplett die Seiten wechsle oder irgendwo, ne, ganz anders hingehe. Und für mich fühlt es sich überhaupt nicht so an. Wirklich gar nicht. Ich habe eigentlich das Gefühl, ich mache mein Leben lang mehr oder weniger dasselbe, nur in sehr unterschiedlichen Rollen. So. Aber das sind immer noch die gleichen Dinge, die mich interessieren, wie damals, glaube ich.
In deinem Newsletter Zen Sounds schreibst du aber eben auch gerade im mehr oder weniger aktuellsten Beitrag eben deine Kritik an Daten. Also übersetzt schreibst du ja, unsere Zahlenbesessenheit hat schon Musikjournalismus gekillt, jetzt killt sie langsam die Musik selbst. Ja. Wie meinst du das?
Ich bin nach meiner Erfahrung, die ich eben auch beim Playlisten-Kuratieren gemacht habe, inzwischen der Meinung, dass wir zu viel auf Daten schauen. Also ne, früher hat man gar nicht auf Daten geschaut, sondern alles ging in der Musikindustrie eigentlich nur nach Bauchgefühl und nach Geschmack und nach, findet man Sachen cool oder nicht und dann werden sie erfolgreich und dann feiert man sich, aber die Streaming-Ära hat halt so eine Datenbesessenheit hervorgebracht, wo alle, also nicht nur die KünstlerInnen, auch so die gesamte Industrie und auch die HörerInnen plötzlich ganz viel über Zahlen sprechen und über Daten. Und ich finde, das macht ganz viel kaputt. Kunst ist und Musik sind für mich sowas Magisches, Mystisches, Irrationales. Und Daten sind eben das Gegenteil davon. Und wenn ich alles versuche, in Daten zu fassen und zu berechnen, dann nehme ich dem, was für mich so magisch ist, halt eben diese Ebene, diese mystische Ebene. Und gleichzeitig führt es für mich dazu, dass wir einerseits diese Homogenisierung haben, ne? Also je mehr wir darauf schauen, dass eben die richtigen Daten am Ende dabei rauskommen, sprich Songs sollen wenig geskippt werden, Songs sollen möglichst viel gehört werden, auch möglichst viel nacheinander. Das führt irgendwie zu einer Formatierung der Musik, ne? Also es ist jetzt meine Interpretation, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, dass sehr viele MusikerInnen da draußen, die kommerzielle Ambitionen haben, inzwischen ihre Musik sehr stark anpassen darauf, was von dem sie glauben, dass es im Streaming erfolgreich sein kann und dass es in Playlisten funktioniert. Und das sieht man am allerkonkretesten in diesen ganzen Klavier- und Meditationslisten, ne, wo halt wirklich so Gebrauchsmusik stattfindet, die keinerlei künstlerischen Anspruch so wirklich hat, aber irgendwie so ganz nett im Hintergrund plätschert. Das sieht man aber auch in allen anderen Bereichen. Also in allen Bereichen der populären Musik, würde ich jetzt mal sagen. So, ne? Und ich glaube nicht, dass das was Positives ist. Ich glaube, dass wir weg müssen von dieser Datenfixierung und uns wieder was trauen müssen. Ich glaube, die Labels müssen KünstlerInnen sein, an die sie glauben, vom Bauchgefühl her, die anders sind, die mutig sind und die was Neues machen. Und nicht eben schon mit dem fertigen Datenpaket kommen und ne, schon erfolgreich sind und schon in den Playlisten stattfinden und so weiter, sondern ne, das ist mutlos. Das kann irgendwie jeder, weißt du? Also ne, einfach jemanden aufgreifen, der ohnehin schon auf dem Weg nach oben ist und sagen, okay, jetzt stecke ich da nochmal ganz viel Geld rein und dann geht's richtig durch die Decke. Okay, kann man machen, ist ein Geschäftsmodell. Aber Musik und Kunst hat für mich irgendwie auch immer, also die Förderung davon hat für mich dieses, da muss es so eine Kraft geben am Anfang, wo Leute einfach aus purem Glauben daran Energie reinstecken. Und das übersetzt sich dann auch oftmals. Ne? Ich habe in diesem Text, den du erwähnst, so Beispiele genannt aus der Geschichte. Ne? Also der Jazzmusiker Thelonious Monk, der als einer der Visionäre der Jazzmusik gilt, als der anfing, öffentlich zu spielen, haben ganz viele Leute gesagt, der kann nicht spielen. Der spielt falsch. Der spielt die falschen Akkorde, der spielt die falschen Töne. Nach einem Regelwerk, das diese Jazz-Leute in ihrem Kopf hatten, ne, hat er vielleicht auch tatsächlich die falschen Töne gespielt. Aber es waren die richtigen Töne, um dieses Genre voranzubringen, um was Neues auszuprobieren, um es innovativ zu machen und zu öffnen. Und Alfred Lion von Blue Note Records hat das gesehen. Der hat daran geglaubt und der hat den gesigned, egal was die Leute gesagt haben, und hat den unterstützt und hat Platten von ihm veröffentlicht. Und er hat selber noch nicht mal davon profitiert, weil die Platten, die er bei Blue Note gemacht hat, waren nicht so erfolgreich wie das, was er dann 10 Jahre später bei anderen Labels veröffentlicht hat. Und trotzdem würde ich sagen, das war wirklich eine visionäre A&R-Tätigkeit. Ja, also einen Künstler zu einem Zeitpunkt zu unterstützen, wo die meisten Leute da draußen echt glauben, der ist irre, der spinnt. Und das andere Beispiel, das ich genannt habe, war Nirvana. Das ist vielleicht manche, also ich habe es auch in den Comments gelesen, manche finden das nicht so schlüssig, aber für mich war es eigentlich auch ähnlich. Ne? Das erste Nirvana-Album, Bleach, das war okay. Das hat aber auch nur relativ überschaubar verkauft. Es kam bei Sub Pop raus, was ein Indie-Label ist. Und das hat jetzt nicht unbedingt nahegelegt, dass daraus der größte Rockband der Welt wird. Ne? David Geffen hat aber die Band rausgekauft aus ihrem Sub-Pop-Vertrag für teuer Geld und ein Album mit denen gemacht. Ist wirklich Risiko gegangen dafür. Und das Album war Nevermind. Und das ist erschienen und hat sich viele, viele Millionen Mal verkauft. Und wurde eben dieses Album, das die Welt verändert hat, was ich am Anfang auch erwähnt habe. Und das ist halt so was, wo ich sage, würde das heute noch so passieren? Oder hätten da nicht Leute gesagt, nee, die Streaming-Zahlen von Bleach waren zu schlecht, da braucht man jetzt nicht den Vertrag auflösen. Oder oh, Monk, also die, wenn der den in die Playlisten packen, da im Leanback-Jazz, also ne, das skippen die Leute alle, das will eigentlich keiner hören. Ne? Und deswegen sage ich, bisschen weg von den Daten wieder. Ne? Ich sag nicht, Daten sind schlecht und böse und wir dürfen keine Daten anschauen. Nur ich glaube, das Pendel ist ein bisschen zu weit in die Richtung geschwungen und jetzt können wir es wieder ein bisschen zurückholen.
Aber manche haben ja auch so das Argument, dass heutzutage die Musik bunter ist als je zuvor. Also sprich, dass es gar kein wirkliches Genre mehr gibt, ob es jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, weil natürlich auch viele Playlisten an Genre geknüpft sind und wenn du nicht mehr weißt, was sollst du da reinpacken, dann ist es natürlich schwierig oder ist der Song jetzt Hip-Hop oder nicht. Teilst du das denn weniger? Also dass du sagst, es klingt jetzt alles gleich, statt es ist jetzt noch experimentierfreudiger als zuvor?
Es stimmt beides. Es ist auch kein Widerspruch. Es gibt eine größere Diversität als jemals. Es werden auch mehr Stimmen gehört. Es wird Musik gehört aus Ländern, die vorher keine Rolle in der globalen Musikwirtschaft gespielt haben. Und das ist gut so. Und dafür waren auch Streaming-Konzerne natürlich verantwortlich, diese Musik aus diesen Ländern und diesen Märkten zugänglich zu machen. In großen Märkten, die eigentlich traditionell Exportmärkte waren. Ja. Und das jetzt aber eben auch Musik aus Südamerika, Afrika, Asien und so weiter in den USA, in Westeuropa, in England gehört wird. Das ist ein Verdienst auch der Streamingdienste. Und gleichzeitig hat es inhaltlich, musikalisch diese Auflösung der Genres zu etwas geführt, was auch eine Vereinheitlichung bedeutet. Und das mag daran liegen, dass ich nun auch einfach schon ein bisschen älter werde und sehr viel Musik in meinem Leben schon gehört habe. Wenn ich heute große Playlisten mir anhöre, wo eben sehr populäre Musik drin ist, so Top-Hits, dann klingt für mich alles sehr ähnlich. Weil eben diese Grenzen zwischen Hip-Hop, Pop, EDM so aufgelöst sind, dass eigentlich alles so ein bisschen ein Brei geworden ist, wo von allem so ein bisschen drin ist. Das ist jetzt nicht unbedingt eine positive Entwicklung. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, das, was in den Charts oder in so einer Top-Hits-Liste stattfindet, hat mich jetzt noch nie über die Maßen interessiert, sondern wie ich schon am Anfang unseres Interviews sagte, ich war immer interessiert an den Rändern. Ich habe halt MTV nachts geguckt, wenn irgendwelche Spartensendungen liefen mit weirdem Metal und komischer alternativer Rockmusik. Und ich habe mich immer schon mehr interessiert dafür, wenn jemand was total Experimentelles und Weirdes gemacht hat, was die Leute nicht verstanden haben, als wenn jemand einen großen Hit geschrieben hat. Ne? Und beides hat seine Berechtigung, beides ist total legitim. Ich als Mensch und Musikhörer tendiere immer zu dieser, zum Experiment, zum Mut und zum auch Leute verstören. Ne? Das ist halt auch so eine Tradition, die ich einfach vermisse, ne, dass Musik irgendwie, Musik ist sehr geradlinig, sehr glatt gebügelt und ich finde, Musik darf mehr als entertainen. Ne? Und da sind wir vielleicht so beim Kern dieser Diskussion. Musik ist zu Entertainment geworden, für mich ist Musik immer noch Kunst. Und das ist etwas, wofür ich auch wirklich kämpfe und was mir sehr stark am Herzen liegt, dass halt nicht alles nur daraufhin angeschaut wird, wie es in meinen Alltag passt oder mein Leben soundtrackt oder ne, dass alle nur noch irgendwie das hören, was algorithmisch ihnen vorgeschlagen wird, weil es so klingt wie das, was sie ohnehin schon gut finden, sondern dass Menschen neugierig sind auf Neues, sich überraschen lassen, Sachen versuchen zu verstehen, die sie zuerst nicht verstehen. Nicht sofort Sachen ablehnen, nur weil sie vielleicht merkwürdig sind oder anders sind als Dinge, die sie kennen. Ich kann immer wieder sagen, ein paar der Platten, die mein Leben wirklich verändert und bereichert haben, waren Platten, die ich am Anfang nicht gut fand, sondern die ich erstmal verstehen musste, verdauen musste, mehrfach hören musste, bis ich an den Punkt gekommen bin, dass sie diese Wirkung entfalten konnten. Und dass ich das getan habe, war das Verdienst von Magazinen, AutorInnen, DJs, Radioleuten, denen ich vertraut habe und die gesagt haben, nee, das ist gut, hör das lieber nochmal an. Das ist wirklich krass. Während heute ich das Gefühl habe, alles, was nicht sofort klickt und irgendwie in meine Welt passt, wird halt einfach weggeskippt und dann bin ich wieder in meiner wohligen Blase, wo ich mich irgendwie zu Hause fühle.
Was war so ein Album, was du erst lieben lernen musstest?
Boah. Also ich habe vor einigen Wochen auf meiner in meinem Newsletter Zen Sounds eine Liste veröffentlicht mit die heißt 100 Albums That Rocked My World. Die gibt's eben in dem Newsletter auch auf der Seite zensounds.de kann man die abrufen und ich würde sagen, von diesen 100 Alben habe ich bestimmt die Hälfte nicht auf Anhieb gefeiert. So, ne, ein konkretes Beispiel kann ich jetzt wirklich sehr, sehr schwer sagen.
Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly ist so eins, das muss ich, glaube ich, immer noch ein paar Mal hören, weil bei mir hat es immer noch nicht geklickt irgendwie, obwohl es alle KritikerInnen so krass feiern. Das ist bei dir auch drin, ne?
Ist ein gutes Beispiel für eine KritikerInnen-Platte. Ne, die, für die allgemeine HörerInnenschaft ist das Album nicht so krass. Ne? Die meisten FreundInnen, die ich habe, die Kendrick-Fans sind, feiern zum Beispiel Good Kid, Mad City und auch Damn mehr als dieses Album. Aber alle, die sich beruflich mit Musik und vor allem Musikkritik beschäftigen, finden To Pimp a Butterfly besser und ich schließe mich da selber ein. Und da sind wir, glaube ich, auch wieder an so einem Punkt. Was ich an dem Album mag, ist, dass es eben nicht den ganz einfachsten Weg geht, sondern teilweise eben auch sehr experimentell ist, sehr mutig ist, mit weirden Songstrukturen daherkommt, musikalische Einflüsse hat, die man vielleicht so nicht erwartet hätte. Es ist sehr jazzig, was ich an dem Album sehr mag, weil ich halt einfach Jazz liebe und mein Leben lang schon mich viel mit Jazz beschäftige. Den Einfluss finde ich auf dem Album sehr prominent und das gefällt mir. Aber ich verstehe schon, ne? Also das ist keine Platte, die die Leute so jetzt beim Bügeln hören und dann sagen, ja, das ist irgendwie mein Lieblingsalbum oder so.
Hörst du mehr alte oder mehr neue Musik?
50-50 würde ich sagen. Also ich bin die ganze Zeit eigentlich beschäftigt mit neue Musik hören, auschecken und von dort dann immer auch wieder zurückzugehen an Referenzen, Einflüsse, Wurzeln. und Platten zu entdecken aus der Vergangenheit, die ich noch nicht kenne. Und das ist eigentlich immer, aber der Weg geht bei mir fast immer so. Ich entdecke eine neue Platte von einer neuen Künstlerin und dann versuche ich zu ergründen, ne, was ist das Mosaik, woraus ist das zusammengesetzt, wo kommt das her? Und dann gehe ich meistens die Wege zurück über Interviews oder andere weitige Referenzen in der Musik, Samples. Ne? Das ist einfach, ich glaube, das ist so die Art und Weise, wie ich mit Musik aufgewachsen bin. Ne? Auch in den 90ern halt Hip-Hop zu hören und dann sich zu fragen, okay, dieses prominente Saxophon da im Beat, wo kommt das her? Ah, okay, das kommt von einer Jazzplatte aus den 60ern. Und dann diesen Weg einfach zu gehen, ne? Und darüber auch die Musikwelt sich zu erschließen und eben nicht beim Hip-Hop stehen zu bleiben, sondern auch dann zu sagen, okay, Jazz, Funk, Soul, Library Music, World, also ne, damals noch World Music, Afrobeats, Dub, Reggae und immer weiter in die Tiefen der Musikgeschichte einzudringen. Das war, glaube ich, so auch der größte Gewinn, den ich durch Hip-Hop und Rap-Musik bekommen habe.
Und wie hörst du da Musik? Also es ist ja nicht nur Entdeckermodus, sondern auch, ich mache mir jetzt eigene Playlist an oder hörst du doch mehr Alben und sagst dann, okay, jetzt, weiß ich nicht, bin ich traurig und höre mir was Fröhliches an oder jetzt bin ich traurig und höre mir was Trauriges an, um das irgendwie zu verstärken. Wie wählst du da aus, wenn es nicht Entdeckung ist?
Ich bin in letzter Zeit wieder stark zu physischen Tonträgern zurückgekehrt. Also ich höre viel CDs und Tapes. Bin voll auf Tapes wieder. Ich habe mir so ein altes Tape-Deck über Kleinanzeigen besorgt. So viele von den Leuten aus dem Bereich, mit dem ich mich jetzt so die letzten 2-3 Jahre stark beschäftige, das ist mehr so Ambient und Experimental Electronics und so. Und da gibt es viele Leute, die einfach kleine Tape-Auflagen machen. Und wenn ich dann auf Gigs bin oder bestelle mir die dann auch bei den Leuten teilweise, ne, irgendwelche 50er, 60er Tape-Auflagen, und die höre ich dann hier zu Hause so gerne im Hintergrund. Und der Entdeckermodus ist dann mehr so im Streaming oder ja, ne, irgendwelche Sachen, die noch nicht veröffentlicht sind. Eigene Playlisten mache ich kaum noch. Ich glaube, das habe ich einfach so die Jahre irgendwie durchgespielt. Da habe ich keine Lust mehr. Ich höre auch keine Playlisten. Vielleicht, weil ich zu genau weiß, wie sie gemacht werden. Aber es ist nicht mehr die Art und Weise, wie ich Musik höre. Ich bin ein Albentyp. Immer gewesen und darauf auch hängen geblieben. Ich höre Alben. Ist einfach so. Das Album ist für mich die definitive Kunstform und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Und dann gibt es natürlich, wie bei jedem, immer so Songs, die halt gerade einfach, die man nicht los wird und die einfach krass sind und die man halt ganz viel auf Schleife hören muss. Das ist natürlich auch der Fakt.
Mhm. Na, ich finde es halt gerade am Entdecken für mich, weil ich schreibe da jetzt nicht drüber oder so oder poste jetzt auch nicht, also gerade wenn es alte Sachen sind, ist ja ein bisschen weird, wenn man dann sagt, guck mal hier, ich habe ein Album aus den 80ern, das ist voll geil, fühlt sich ein bisschen komisch an, das einfach zu posten. Mhm. Deswegen ist für mich die Playlist dann halt so ein bisschen, dafür mache ich das dann so ein bisschen, ne? Dann ist es nicht so vergänglich, sage ich mal. Und vor allem, ich kann mir auch nicht unbedingt alles merken und habe dann halt auch oft, dass ich von einem Album halt 1, 2, 3 Songs gut finde. Nicht unbedingt die Singles oder sowas, sondern da ist dann für mich so ein bisschen goldgräbermäßig. Aber dann packe ich das halt in eine Playlist, merke dann auch hin und wieder mal, wenn ich die Playlist höre, warum habe ich das eigentlich reingepackt und dann lag es vielleicht nur daran, dass es der beste Song des Albums war, aber der trotzdem eigentlich nicht gut genug ist, dass ich den nochmal hören möchte und dann fliegt es auch wieder raus, aber das ist für mich dann einfach auch so ein bisschen so ein Antrieb, ne? Ich mache dann ein bisschen meine Kollektion der Rock- oder der Hip-Hop-Playlist für mich oder halt auch sowas wie Dinnerabend oder so, wo ich einfach so Soul- oder Soulige Sachen reinpacke, wo ich weiß, wenn Freunde da sind oder wenn ich so ein bisschen Abtempo haben möchte, aber jetzt nichts Fremdes, sondern ich möchte schon, dass es, das sind meine Songs, ne? Ich habe die alle gehört, ich habe die alle einzeln da reingepackt, ja. Und ich möchte jetzt nicht, dass die Playlist, die ich vielleicht früher cool fand, von Spotify komplett umgemodelt wurde und dann ist da nichts mehr drin. Oder dass ich dann halt immer denselben Song höre und das geht mir auf den Sack. Also von daher, aber das hast du gar nicht, das finde ich interessant.
Nicht mehr. Also früher habe ich auch viel selber Playlist gemacht und auch alles neue Songs, irgendwie alles, was ich gut fand, musste irgendwo hin verschoben werden, damit es da dann bleibt. Und ich dann darauf zurückgreifen kann und weiß, okay, da ist es und so. Nur immer habe ich gemerkt, dass ich diese Playlisten gar nicht höre. So, und dann habe ich halt irgendwie damit aufgehört. Und ich habe auch gemerkt, dass ich so zwar gut Songs ordnen kann und gleichzeitig aber gar nicht so höre. Ne? Ich bin halt auch so mein ich funktioniere halt nicht so, dass ich jetzt Bock habe, 2 Stunden Hip-Hop zu hören oder 2 Stunden Rock zu hören, sondern ich springe halt ganz viel auch in den Sachen und dann komme ich so von einem zum anderen. Das sind dann irgendwie ganz andere Referenzen in dem Song, die mich dann wieder woanders hinbringen oder so, ne? Aber ich langweile mich ganz schnell. Also, ne, so absolute Graus sind für mich halt wirklich so Lo-Fi-Beats-Playlisten. Also ich habe das selber früher kuratiert, aber das ist für mich so der, dann nach zehn Songs, und die sind ja dann immer nur so 1-2 Minuten lang, da kriege ich, das ist so wie so ein bisschen so Clockwork Orange-mäßig. Das ist, finde ich, ist Folter, weil es ist so langweilig, es ist immer dasselbe. Und es hat so einen krassen Formelcharakter. Das geht für mich halt überhaupt nicht. Ne? Ich brauche immer. Was ich an Musik liebe, ist einfach, wenn sie mich überrascht, wenn sie irgendwie besondere Momente beinhaltet, die irgendwas emotional mit mir tun. Hm. Wenn es aber nur so da so rumplätschert und irgendwie so einen pseudo-angenehmen Sound verbreiten soll, dann ist es für mich eher Belästigung. Das ist für mich Geräusch. Das ist so wie jetzt, wenn draußen ein Presslufthammer läuft die ganze Zeit. Ja, also es ist kein, das ist jetzt nicht unbedingt schlecht oder negativ, nur es gibt für mich keinen Grund, das anzumachen oder das laufen zu lassen. So, ne? Das ist für mich, du merkst schon, ne? Also für mich ist Musik halt wirklich was Heiliges und was, wo ich sehr viel Zeit so mit verbringe, das bewusst zu hören. Und ich sage bewusst nicht zu konsumieren, weil das heute immer so die Diktion ist, sondern wirklich zu hören und zuzuhören und zu spüren, was da passiert und sich damit zu beschäftigen und nicht parallel noch 1000 andere Sachen zu machen und irgendwie das im Hintergrund so plätschern zu lassen. Das ist okay, ich verurteile das auch nicht, aber das ist nicht das, was ich von Musik möchte.
Du hast auch im Blogpost oder im Newsletter von Community Events oder Listening Clubs geschrieben. Was sind denn so für dich Möglichkeiten, wie wir Musik in Zukunft hören könnten? Also für mich war das interessant, die Vorstellung, dass man da sich wirklich wahrscheinlich trifft und man hört irgendwie einfach eine Platte gemeinschaftlich an und sitzt da und vielleicht spricht man drüber später oder auch nicht. Aber was sind denn Möglichkeiten, wie du dir vorstellst, dass man sich mehr mit Musik beschäftigt und die wirklich intensiv, auch vielleicht deep listening mäßig aufnimmt?
Ja, das, was du gerade beschrieben hast, das ist zum Beispiel was ich jetzt in den letzten Jahren immer häufiger erlebt habe, dass es halt in irgendeiner Form Zusammenkünfte privater oder auch öffentlicher Natur gab, wo man mit einer Gruppe von Menschen zusammenkommt, ne, 20, 30, vielleicht 50 Leute Maximum, und man hört gemeinschaftlich ein Album. Und man ist es halt nicht dieses, okay, wir unterhalten uns dabei oder wir sind eigentlich hier zum Saufen und da läuft irgendwie eine Platte, sondern es ist wirklich, das Event ist, wir hören die Platte. Und vielleicht sagt sogar am Anfang jemand was in die Richtung von, hey, es wäre cool, wenn ihr vielleicht aufmerksam zuhören würdet und euch der Musik zu, wenn ihr euch unterhalten wollt, geht raus, ne, könnt draußen rauchen und euch unterhalten, aber hier drin ist wirklich Musik anhören, eigentlich das Thema, und vielleicht auch sogar nicht aufs Handy gucken oder so, weißt du, weil das ist auch wieder so eine Distraction, immer so ein Second Screen aufzumachen, und ich kenne ja diese, ne, ich habe ja diese Bedürfnisse selber, ne, so, ne, aber einfach mal wirklich sich bei der Musik dabei bleiben, sich drauf einlassen, und das ist eine viel reichere Erfahrung. Und so Events habe ich in den letzten Jahren immer häufiger erlebt, und ich merke, dass Menschen, und nicht nur ältere Menschen, sondern vor allem auch junge Menschen, da total drauf anspringen und das total abfeiern. Ich war auch immer wieder in den letzten Jahren auf so eben so Ambient-Nächten, weil das halt Musik ist, die ich sehr mag, und da teilweise bist du dann irgendwo in einem Club oder in einem Raum und hörst einfach MusikerInnen dabei zu, wie sie eigentlich im Prinzip live Musik kreieren, die es so vorher noch nicht gab, weil sie die eigentlich in dem Moment erschaffen und improvisieren. Und Menschen liegen dazu auf dem Boden rum und träumen halt vor sich hin oder hören einfach zu und sitzen in kleinen Gruppen, sitzen alleine, haben die Augen geschlossen und sind halt wirklich dabei, sind in der Musik. Und das sehe ich halt immer mehr, und ich glaube, dass das für mich persönlich ist das ein sehr erstrebenswertes Konzept und etwas, was ich halt gerne auch mehr machen möchte. Und du hast ja Deep Listening angesprochen, das ist ja so, das ist ja nicht nur so ein Wort, sondern Deep Listening ist tatsächlich so eine Praxis, ein Konzept, das eine Komponistin entworfen hat, Pauline Oliveros, Das bringt so ein paar Aspekte zusammen von den Sachen, über die ich jetzt gesprochen habe. Also einerseits dieses Meditative, so ein Meditationsaspekt und eben dieses intensive Zuhören. Ne? So. Und diese Programme, ich habe zum Beispiel selber so ein Programm absolviert im Deep Listening, wo ich also jede Woche mit einer Gruppe zusammengekommen bin über einen virtuellen Raum und wir eben gemeinsam dieses Deep Listening praktiziert haben. Das ist eine sehr, sehr reiche Erfahrung, die ich da gemacht habe mit Menschen aus aller Welt, unterschiedlichsten Hintergründen, gemeinsam eben Klänge erforschen und erfahren. Das ist was sehr Tolles.
Hm. Wie kann Musik helfen, mal irgendwie mich zum Zen zu bringen? Kann man das so sagen? Kann man das so definieren? Also mich, sag ich mal, in ein entspannteres Leben zu werfen, abgesehen, sag ich mal, von Meditationsmusik. Das ist ja wahrscheinlich, dass man das anmacht und dann ist man entspannt. Hast du dann noch irgendeinen Tipp?
Also ich bin ja selber gar kein Fan von Meditationsmusik, weil ich finde, dass, wenn ich meditiere, will ich eigentlich keine Musik hören. Also das, was als Meditationsmusik bezeichnet wird, soll ja dann immer so ein bisschen so eine ruhige Stimmung untermalen. Also ich finde das eigentlich eher ablenkend, weil wenn ich meditiere, dann setze ich mich in der Regel mit meinem Inneren auseinander und mit meiner Atmung und solchen Dingen. Da brauche ich im Prinzip keine Musik. Für die Musik oder Hörmeditation zum Beispiel ist viel geeigneter Musik, die interessant ist, wo was passiert, wo ich den Melodien folgen kann und es eben nicht nur so ein waberndes Rauschen ist, sondern wo wirklich inhaltlich auch was passiert. Zu deiner Frage, wie kann denn das zum Zen bringen? Also ich muss erstmal klarstellen, Zen wird heute oft benutzt so als Synonym für ich bin irgendwie entspannt oder gechillt oder so, ich bin total Zen. Mhm. Zen ist eine Praxis, eine spirituelle Praxis, die eben aus dem fernöstlichen Raum kommt, ursprünglich aus China, dann später nach Japan rübergewandert ist und seit Jahrhunderten dort von Mönchen halt praktiziert wird. Es ist vor allem eine Form der Meditation, aber Zen umfasst auch so eine Art von Lebenskonzept, wie man sich sozusagen durch die Welt bewegt und wie man sich selber in Kontext zu der Welt sieht. Das heißt, um dieses spirituelle Konzept und diese Praxis zu entdecken und zu erleben, es gibt sicher Musik, die einen dahin führen kann. Es gibt zum Beispiel eine Platte von Tony Scott, so einem Jazzflötisten, Music for Zen Meditation aus den 60er Jahren. Die hat bestimmt ganz viele Leute damals inspiriert, sich mal mit Zen zu beschäftigen oder überhaupt mal anzufangen zu meditieren. Und ganz viele haben die Platte bestimmt auch einfach nur so gehört, weil sie dadurch irgendwie chillig draufgekommen sind. So. Und das ist auch total okay. Ja, ich kann die Frage, glaube ich, nicht so eindeutig beantworten. Es gibt da 1000 Wege hin. Ich glaube aber, an erster Stelle steht nicht Musik bei dem Wunsch, irgendwie ein Leben zu führen, das vielleicht mehr so in Einklang mit Natur und Spiritualität und sowas ist, sondern dieser Wunsch, dieser Drang, der kommt ja irgendwie aus dir selbst. Ne? Also bei mir kam der halt einfach mit, weiß ich nicht, irgendwann um die 30 oder so, mit Anfang 30 oder so. Da kam einfach dieser Wunsch oder dieses Gefühl, das kann ja nicht alles sein. So, ich muss ja irgendwie, mein Leben ist zwar cool, ich habe irgendwie einen ganz coolen Job und ich verdiene auch irgendwie okay Geld und habe halt irgendwie eine Partnerin und ich lebe in Berlin und alles ist irgendwie okay und trotzdem habe ich krasse depressive Episoden und bin total unzufrieden und benutze sehr viele Strategien, um irgendwie mich nicht mit mir und meinen Problemen beschäftigen zu müssen, also von Alkohol, Drogen über Overeating und Overworking und all solche Sachen, ja. Und sich dann halt mal zu überlegen, oder dann kam ich eben an den Punkt, warum bin ich denn nicht glücklich? Oder was erfüllt denn ein Leben? Wann ist denn ein Leben sinnvoll oder wann ist ein Leben gut gelebt? Ja. Und das hat mich eher auf diesen spirituellen Pfad gebracht, der über verschiedene Formen von fernöstlicher Philosophie und Erforschung dieser ganzen Wege hin zur Zen-Meditation geführt hat. Und diesen Weg beschreibe ich in meinem Buch Zen-Style, das habe ich 2021 veröffentlicht damals. Und da geht es auch am Rande um Musik, zum Beispiel um MCA von den Beastie Boys, der praktizierender Buddhist war, oder verschiedene andere Figuren. Es gibt ja auch im deutschsprachigen Raum berühmte Beispiele, Curse zum Beispiel, der halt Rapper und Buddhist ist. Ne? Und genau, in diesem Buch zeichne ich halt so meinen persönlichen Weg dahin nach.
Abschließend, du bist aber immer noch in der Musik ja aktiv, also es ist jetzt nicht der Newsletter, der dich ernährt, sondern du bist immer noch als Consultant auch tätig, also vor allem als, also beziehungsweise als Berater, man kann das ja auch auf Deutsch, ne? Redaktioneller Berater, Texter schreibst du und zum Beispiel für Universal Music Group und dann in der Klassik und im Jazzbereich, da arbeitest du auch für Universal Music, ja?
Ja. Genau, ja, ich bin Berater für so redaktionelle Konzepte, die so im E-Commerce-Bereich angesiedelt sind, also ne, Shops mit redaktionellen Angeboten beispielsweise. Und meine Hauptkunden im Moment sind eben, wie du sagtest, Universal und die Deutsche Grammophon, was ja so ein ganz ikonisches Klassik-Label ist, die aber auch abseits der Klassik-Klassik oder wie die das nennen, Core-Klassik, habe ich neu gelernt den Begriff, Core-Klassik. So wie Hardcore.
Ach wirklich?
Gibt's auch Core-Klassik.
Ich dachte jetzt Core, ja. Wie der Chor, der singt.
Nein, Core-Klassik, okay. Also wirklich der Kern der Klassik. Und das ist dann halt so, was weiß ich, wenn jetzt eine neue Aufnahme von irgendeiner Brahms-Sinfonie kommt oder so. Das ist dann Core-Klassik. Dann gibt es ja bei Neoklassik. Oder auch Post-Classical oder so. Ne? Das heißt, es gibt sehr viel Musik gerade in den letzten 20 Jahren, die auch relativ erfolgreich im Streaming ist, die zwar irgendwie mit klassischer Musik verbunden ist durch eine gemeinsame Sprache und Tradition, aber mit Elementen von elektronischer Musik, von mir aus sogar Hip-Hop, Post-Rock und so arbeitet. Ne? Berühmtes Beispiel wäre jetzt mal Max Richter oder Nils Frahm. So, ne, das sind halt so typische Künstler aus dem Segment. Da gibt's auch noch viel, viel mehr. Deutsche Grammophon als altehrwürdiges Klassik-Label ist auch in dem Bereich aktiv. Und in dem Bereich berate ich zum Beispiel diese Firma für redaktionelle Themen und schreibe auch zum Beispiel Pressebiografien oder Website-Texte für KünstlerInnen und so weiter. Und im Bereich von Universal, da ist es eigentlich mehr Jazz. Also ich arbeite als Berater und als, der Titel ist Commissioning Editor für Everything Jazz. Das ist ein globaler Online-Shop für Vinylplatten vor allem. Kriegst auch CDs da, aber vor allem physische Tonträger im Jazz-Bereich. Und der Shop gehört zu Universal. Das Repertoire dort ist eben auch primär von Universal-Labels beherrscht, also im Jazzbereich ist das schon ziemlich heftig, was die alles haben, von Blue Note, Verve, ECM, Decca, Impulse, also die haben schon sehr viele große Jazzlabels, sodass man da ein sehr, sehr spannendes Angebot hat und genau, ich arbeite eben da als Berater für diese Firmen und das, wie du so schön sagtest, ernährt mich dann in Teilen und mein Newsletter, den ich seit anderthalb Jahren jetzt mache, ein bisschen länger schon, seit Dezember 2022, der ist eine große Leidenschaft von mir und auch Teil meines Einkommensmixes, wenn du so willst. Ne? Also ich habe den auch vor einigen Monaten auf eine Monetarisierung geschaltet. Das heißt, man kann auch eine Paid-Subscription dort abschließen für 5 Euro im Monat oder 50 Euro im Jahr. Und dann bekommt man zusätzlich zu dem normalen Newsletter, der einmal wöchentlich erscheint, noch weitere exklusive Artikel, die dann nur für Paid-Subscriber exklusiv sind. Mhm. Jo. Genau, und das sind so meine aktuellen Projekte. Das kann sich natürlich als Freelancer und Selbstständiger jederzeit auch ändern, wer Kunden sind und wo Aufträge herkommen. Aber ja, in die Richtung hat sich's jetzt gerade so entwickelt.
Interviewst du denn noch Leute? Also auch für die Bios und so?
Ja, schon, durchaus. Also ich arbeite ja auch noch journalistisch, das habe ich jetzt nicht erwähnt. Das ist auch eher so ein bisschen, wird immer weniger. Aber ich mache es schon noch gerne mal. Arbeite schon noch journalistisch für ein paar Medien, gerade aus dem angelsächsischen Raum. Also ich habe für Bandcamp Daily gemacht. Für Everything Jazz schreibe ich hin und wieder was. Für die Deutsche Grammophon auch. Dann habe ich mal was für Zeit Online gemacht letztes Jahr. Also es gibt schon hin und wieder mal auch journalistische Aufträge und dann interviewe ich die KünstlerInnen natürlich auch. Und auch für meinen Newsletter interviewe ich tatsächlich relativ viele KünstlerInnen sogar.
Okay.
Weil, ja, ich finde das einfach auch interessant, da ich dann eine Plattform habe für experimentelle Musik und Kultur, die ich eben KünstlerInnen zur Verfügung stellen kann, die sonst vielleicht eher nicht unbedingt jetzt Interviews in irgendwelchen Medien bekommen würden oder so. Ne?
Ja. Gibt es wen, tot oder lebendig, den du gerne getroffen oder interviewt hättest?
Oh ja, viele. Aber in der großen Hip-Hop-Zeit, da habe ich mich immer so ein bisschen geärgert, dass ich Jay-Z nie getroffen habe. Irgendwie, ne? Jay-Z war immer einer meiner Lieblingsrapper, glaube ich, und sonst irgendwie alle mal getroffen, von Nas über Eminem bis 50 Cent und so, aber den irgendwie nie, nicht mal in die Nähe gekommen oder so. das fand ich schade. Im Jazzbereich, ey, alle meine großen Jazzhelden sind tot. ne? Das heißt, klar, John Coltrane, Miles Davis, Eric Dorphy, Ornette Coleman, Cecil Taylor. Wenn ich irgendwen von denen sprechen könnte, das wäre großartig, aber das geht nur noch über die Musik. Und ansonsten finde ich es ehrlich gesagt immer gerade total interessant und spannend, mit neuen, jungen KünstlerInnen zu sprechen, die irgendwie noch sehr am Anfang stehen, beziehungsweise nicht unbedingt am Anfang stehen, aber wo das Kommerzielle nicht im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit steht, sondern die, wo ich klar spüre, da ist einfach ein Drang, diese Musik zu erschaffen, und der kommt nicht primär aus einem monetären Antrieb.
Welchen Tipp würdest du noch aufstrebenden Artist geben, außer wahrscheinlich das, den Drang, das fürs Geld zu machen, wegzulassen?
Ja, weglassen ist schwierig. Wenn man den hat, dann hat man den. Ne? Und vor allem, das ist ja auch nichts, also das wäre ja auch ein bisschen sehr privilegiert, jetzt zu sagen, du darfst nicht, also gerade wenn du irgendwie aus Verhältnissen kommst, wo Geld vielleicht immer ein Thema war und so, dann kann ich natürlich dir keineswegs vorwerfen, dass das nach wie vor eine Rolle spielt und dass du auch schauen musst, wie du dich und deine Familie ernährst.
Ich meinte jetzt eher ausschließlich, also dass das nicht der einzige sein sollte.
Richtig. Und ich glaube einfach, Musik ist auch oft nicht der richtige Weg dafür. Und ich rate auch wirklich ganz vielen KünstlerInnen, sucht euch einen Dayjob. Das hört sich an wie der schlimmste Rat, den man geben kann, oder sehr zynisch. Aber ich meine das gar nicht so, sondern es macht einen total unabhängig. Weil wenn du einen Dayjob hast, der dir irgendwie deine Miete zahlt und so ein bisschen dein Leben relativ auf sicheren Schienen laufen lässt, dann kannst du eben im kreativen Bereich machen, was du willst. Du bist total unabhängig. Du musst eben gerade keinen Kopf darum machen, ob ein Song in eine Playlist kommt oder nicht, oder wie viele Leute das nun gut finden. Und ich habe das Gefühl, da entsteht auch manchmal die bessere und spannendere Musik, als wenn man das jetzt so extrem darauf maßschneidern will. Würde ich jetzt auch nicht jedem raten, aber vielen, die jetzt so, sagen wir mal, sehr strugglen und daraufhin dann auch ihre Kunst vielleicht verändern und dann selber auch gar nicht mehr so überzeugt davon sind, denen würde ich das definitiv raten. Wenn du aber merkst, dass deine Sachen ein größeres Gehör finden und auf ein breites Publikum stoßen und da, ne, viel Potenzial drin ist, dann bin ich auch der Erste, der sagt, schmeiß deinen Dayjob und geh volles Risiko und setz alles auf eine Karte. Das auf jeden Fall. Aber was ich teilweise beobachte, das klingt jetzt so ein bisschen onkelig leider, aber ich sehe manchmal so ein bisschen so ein Entitlement bei jungen KünstlerInnen. Also, dass die irgendwie denken, sie hätten einen Anspruch darauf, davon leben zu können. Weil, also ich mache doch hier so viel und ich stecke doch so viel Arbeit da rein und, ne, aber irgendwie kommt dabei nichts rum. Und das ist natürlich total schade und frustrierend, aber das ist halt leider die Logik des Marktes. So, ne? Deswegen, wir leben halt in einem kapitalistischen System und da bestimmt nun mal irgendwie die Reichweite und die Nachfrage das, was du damit auch verdienen kannst. Und wenn du das nicht willst, dann musst du vielleicht so ein bisschen schauen, gerade in dem Bereich, in dem ich mich so bewege jetzt, da gibt es halt viel auch Förderung, so Artist Residencies und Stipendien, dass man so ein bisschen guckt, was gibt es noch für Möglichkeiten, die man ausschöpfen kann. Viele haben das nicht auf dem Schirm, weil sie einfach so gepolt sind auf, okay, ich mache meine Musik, ich bringe sie raus und dann muss ich sie irgendwie, ne, muss sie streamen oder ich muss sie verkaufen, dann kann ich vielleicht noch ein Konzert spielen oder ein T-Shirt verkaufen, aber jenseits davon sehen sie wenig Möglichkeiten oder manche sehen dann eben auch nur, ja, okay, ich kann eine Musikförderung bekommen, damit kann ich mein Album finanzieren und dann, ne, dann bist du aber wieder in der gleichen Logik. Hm. Ich hänge aber auch so mit klassischen KomponistInnen rum und so, für die ist eigentlich, ihr Leben besteht so daraus, dass sie sich so von einer Residency und Förderung zur nächsten hangeln und darüber auch existieren und dadurch auch ihren Unterhalt bestreiten, weil es eben im Bereich gerade der klassischen und notierten Musik noch durchaus ein System der Förderungen gibt, ne, auch öffentlicher Natur. Kann man das richtig oder falsch finden, dass das gefördert wird und populäre Musik eben nicht. Aber man kann das System natürlich auch für sich nutzen und schauen, was man vielleicht erfüllen muss und welche mit welchen Maßnahmen man das erreichen kann, dass man in diesem Kosmos auch stattfinden kann und von diesen Förderungen profitieren kann. Hm.
Abschließende Fragen. Was wünschst du dir für die Musikindustrie?
Oh, ich mir für die Musikindustrie? Ich will jetzt auch nicht zu zynisch und desillusioniert rüberkommen. Ich bin jetzt nicht derjenige, der die Musikindustrie, der das Konzept hat, mit dem die Musikindustrie sich jetzt erneuert oder so. Ne? Also ich glaube, dass halt vieles auch erstmal zusammenbrechen muss, bevor man es neu aufbauen kann. Deswegen bin ich vielleicht so ein bisschen der Falsche, um jetzt Ratschläge zu geben, wie das passiert. Weil das, was ich sehe, ist, dass ein System, das sich über viele Jahrzehnte etabliert hat, das aber teilweise eben auch sehr ausbeuterisch mit KünstlerInnen und ihren Ressourcen umgeht, dass das halt so seit einiger Zeit nicht mehr funktioniert. Und das natürlich einerseits, man kann dazu Parallelen zur Gesellschaft aufmachen, ne? Genau wie mit den sogenannten alten weißen Männern, die halt weiterhin ihre Privilegien genießen. Genauso werden natürlich jetzt große multinationale Firmen weiterhin versuchen, ihren Einflussbereich aufrechtzuerhalten und in dieser neuen Zeit, in der wir jetzt leben, sich anzupassen. Das ist eben auch Kapitalismus, ne? Mhm. Langfristig gesehen glaube ich, dass wir besser beraten sind mit einer dezentralen Musikstruktur, mit kleinen Zellen, kleinen Firmen, unabhängigen Labels, Grassroots-Veranstaltungen und weggehen von so einer Art globalisierten Massen- und Monokultur, zu der wir in den letzten Jahren gefunden haben. Also dieses, ey, wenn ich das jetzt sage, dann, ich will jetzt nicht, dass irgendwie alle Taylor Swift-Fans irgendwie bei mir auf der Matte stehen und mich irgendwie nerven. Ich habe überhaupt nichts gegen Taylor Swift. Ich interessiere mich nicht für sie und auch nicht für ihre Musik. Ich finde es unfassbar langweilig und uns sollen wir auch nicht ein weiteres Thinkpiece über Taylor Swift lesen, bitte. Aber was mich eigentlich stört an ihr, ist nicht ihre Musik. Die ist völlig okay. So, da gibt's viel, viel Schlimmeres. Sondern was mich daran stört, ist diese Begeisterung mit einer fast schon gottgleichen Figur, die jetzt irgendwie, die alle irgendwie gut finden müssen. Und so eine Art von Überhöhung, also dieser Star-Kult. Ne? Ich fand ich früher schon ganz schlimm. Und das finde ich, bei ihr nimmt das Ausmaße an, wo das also quasi religiös ist. Nun kann man sich als Popkultur-JournalistIn oder TheoretikerIn damit hervorragend beschäftigen und sich mal fragen, warum ist das so? Was macht sie denn richtig und falsch und so? Und das ist auch alles okay. Wie gesagt, ich brauche das jetzt nicht mehr. Vor allem kommt dabei für mich sowas zum Ausdruck, was ich eben kritisiere, ist, dass die Leute seit Covid bleiben irgendwie alle zu Hause und gehen auf keine kleinen Konzerte, supporten keine Artists, beschweren sich darüber, wie alles ist, hören nur Playlisten, bezahlen ihre 10 Euro im Monat für Spotify und das war's und sagen aber irgendwie mit der Kunst geht alles bergab und alles wird immer schlimmer. Und dann gehen sie einmal im Jahr auf ein Taylor Swift Konzert und sagen, es war irgendwie voll cool. Und das finde ich so heuchlerisch und so falsch. Und ey, geh auf dein Taylor Swift Konzert, bitte. Ist alles cool, ne? Ich will dir das nicht wegnehmen. Aber warum haben wir aufgehört, uns mit MusikerInnen, KünstlerInnen auf einem Grassroots-Level zu beschäftigen, irgendwie zu einer kleinen Band zu gehen, eine Venue zu supporten, die bei uns um die Ecke ist, egal wer da gerade spielt, und einfach eine Community auch zu bilden und zu sein. Weißt du, wer bin ich denn? Also will ich die Person sein, die halt zwischen hunderttausenden anderen eben bei Taylor Swift steht und irgendwie das Handy in die Luft hält? Oder ist es vielleicht auch attraktiv, mit meinen direkten Nachbarn und Menschen, mit denen ich vielleicht sehr nah zusammenlebe, mich wöchentlich zu treffen und improvisierte Musik anzuhören. So, ich will, wie gesagt, das ist bestimmt auch nicht für jeden was, aber ich würde mir einfach mehr wünschen, wieder so ein bisschen eine Ausgeglichenheit und wegzukommen von diesen Leuchtturmsachen, so, ne? Und die dann irgendwie für alles herhalten müssen und für alles wichtig sein müssen. Ich meine, es ist mir einfach egal, was Taylor Swift zu Joe Biden und Kamala Harris sagt. So, es sollte mich auch nicht interessieren. Es sollte niemanden interessieren in meinen Augen. So, und wenn wir an einem Punkt sind, wo irgendwie große Tageszeitungen schreiben, kann Taylor Swift die Wahl beeinflussen, dann macht mir das Angst. Ganz ehrlich, es macht mir Angst, weil nicht wegen ihr, nochmal, ne? Sie ist kein schlechter Mensch und sie ist auch nicht irgendwie. Ich will das einfach nur, ich finde nur, das ist einfach nicht der, nicht ihr Aufgabenbereich. Und okay. Ich verzettel mich gerade ein bisschen irgendwie. Das ist immer so, wenn es um Taylor Swift geht irgendwie. Aber ich habe, wie gesagt, ne, das ist nochmal, es ist kein Problem von mir mit ihr als Person oder als Künstlerin, sondern es ist so mein Problem, glaube ich, mit Mainstream und Massenkultur, das immer deutlicher zutage tritt. Und sie ist einfach nur das beste Beispiel dafür gerade im Moment.
Und letzte Frage, was wünschst du dir für dich?
Ich wünsche mir ganz unmittelbar, dass ich mein Newsletter so jetzt weitermachen kann und mehr Leute noch den abonnieren und mir die Möglichkeit geben, mich damit intensiv zu beschäftigen und da die Zeit und Energie zu investieren, die ich jetzt aktuell da reinstecke, und das auch in irgendeiner Form sich widerspiegelt und für mich Sinn ergibt. Und jenseits davon habe ich relativ wenig Wünsche. Also mein Leben ist ganz cool, so wie es ist. Und ich will jetzt auch nicht sagen, es soll so bleiben, weil es darf sich auch gerne immer verändern. Das ist halt auch so etwas, was ich so durch meinen spirituellen Weg gelernt habe, dass ich mit Veränderungen cool bin und mit dem, was das Leben so mit sich bringt. Aber ich habe so ein bisschen aufgehört zu planen und stehe dem eigentlich eher so neugierig interessiert gegenüber, was die Zukunft bringt, ohne konkret zu sagen, ich möchte es gerne in die Richtung lenken oder in jene.
Ja, wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest, danke ich dir fürs Interview, war sehr spannend.
Ich danke dir auch vielmals und es gibt eigentlich wenig hinzuzufügen. Wir haben auch schon sehr lange gesprochen.
Ja, war schön.
Danke, Tobi.
Danke dir.
Oh wow, das war jetzt 2,5 Stunden.
Stefan Kunze ist ohne Frage einer der größten Musikliebhaber, mit denen ich mich bislang unterhalten durfte. Sein Lebensweg und seine Ansichten fand ich sehr, sehr spannend und ich habe ein bisschen Inspiration mitgenommen. Für mich ist das zum Beispiel Support Your Local Artist. Gib Musik, die du nicht sofort magst, eine Chance. Zum Beispiel bei mir To Pimp a Butterfly. Versuch dich von Zahlen zu lösen. Ich bemerke schon hin und wieder, dass ich Artist mit mehrmonatlichen HörerInnen eine höhere Relevanz beimesse, obwohl Kunst am Ende Kunst ist und sie nicht besser wird, indem sie viele Leute hören. Außerdem Zeit für Musik nehmen, nicht alles durchskippen und auch mal was auf sich wirken zu lassen. Wenn ihr mehr von Stefan lesen wollt, dann abonniert seinen Newsletter Zen Sounds. Findet ihr über zensounds.de, verlinke ich aber auch in der Beschreibung. Dort verlinke ich auch den Thematakt-Newsletter und wie ihr mich unterstützen könnt, nämlich über paypal.me/thematakt und thematakt.de/spenden. Vielen Dank an alle Supporter und Megalo für die Sprachnachricht und danke euch fürs Zuhören. Bis bald.